Und deswegen würde ich jedem sagen, wenn du Möglichkeiten siehst, wenn du Chancen erkennst, wo du hast, bitte nutze sie, mach's. Und wenn es scheitert, das gehört auch dazu. Das ist auch positiv letztlich für dein Leben.
Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit den Veranstaltern des Circolo Freiburg und dem Varieté am Seepark, Adelheid und Christoph Mack. Hallo Adelheid und Christoph, schön, dass ihr in meinem Podcast dabei seid.
Hallo, wir freuen uns auch, dass wir dabei sind.
Ich schließe mich dem an.
Sehr schön. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
Also, mein Name ist Christoph Mack und angefangen hat alles 71, als ich meinen ersten Auftritt als Zauberer hatte. Und habe dann 50 Jahre auf der Bühne gestanden. Parallel dazu entstand das Varieté am Seepark. Das ist jetzt 34 Jahre her. Und vor 20 Jahren begannen wir mit dem Freiburger Weihnachtszirkus Circolo. Mittlerweile haben wir nur noch Veranstaltungen, also ich selber stehe nicht mehr auf der Bühne. Hab aber mit den Veranstaltungen zu Genüge zu tun.
Und wie kam es dazu, dass ihr von der Bühne hinter die Bühne gewechselt habt?
Also erstmal ist 50 Jahre sind genug. Ja, also reicht aus. Ich habe Kollegen, die das nicht konnten, aber ich habe immer gesagt, ich höre auf, solange ich noch gut bin. Und das war richtig so. Warum man aufhört, eigentlich war es immer mein Traum, Zirkus zu machen. Als Kind war ich in der Emil-Thoma-Schule in Freiburg und das war ja direkt am Messplatz. Da standen immer die Zirkusse und die Schausteller und die Schaustellerkinder und die Artistenkinder waren bei uns in der Schule, wenn sie in Freiburg waren. Und ich wohnte bei der Dreikönigstraße. Da fuhren dann eben auch vom Wiehrebahnhof die Transporte immer von den Zirkussen und von den Schaustellern zum Messplatz. Also ich bin seit früher Kindheit einfach mit dieser Welt verbunden und es fasziniert mich einfach, diese Reisenden, ja, und diese Städte, die da aufgebaut werden. Eine große Zirkusstadt steht da, viele Menschen, viele Lichter. Und am nächsten Morgen ist es einfach leer und ist niemand mehr da. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und natürlich bei den Schaustellern dieser Jahrmarkt in seiner vollen Lichterpracht, ja. Also das war immer für mich eine fantastische Welt.
Und wie kam die Adelheid dazu?
Und ich kam dazu, weil ich mich mit ihm befreundet habe. Da war ich 16 und ich bin in die Zauberei mit reingewachsen, habe angefangen, Assistenz zu machen. Mit Zauberei selber hatte ich nichts am Hut, ehrlich gesagt. Ich schaue das gern an, aber selber die Fingerfertigkeit habe ich nicht und wollte ich auch nie erlernen. Nachdem wir beide unseren Referendarsdienst fertig hatten, haben wir dann angefangen, die Zauberei beruflich zu machen. Er sollte nach Stuttgart, ich sollte nach Bonndorf und das fanden wir beide nicht so besonders gut als Lehrer und haben dann gesagt, so, dann machen wir jetzt die Zauberei beruflich und hatten das während dem Studium schon ganz gut aufgebaut.
Und dann hauptberuflich als Zauberer?
Ja, Moderator, Zauberer. Und ich habe den ganzen deutschen Varietés moderiert. Ja, ich war auch für deutsche Firmen viel im Ausland und hatte sehr gut zu tun.
Und wie war das dann, also wie war dann dieser Wechsel von eben, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, auf der Bühne, hinter die Bühne. Das war ja nicht einfach so, ich kann nicht einfach schnippen und dann habe ich einen eigenen Zirkus oder ein eigenes Programm. Das war ja schon ein Prozess, oder?
Natürlich, es ist ein Prozess gewesen. Ich wusste, dass ich das nicht ewig machen kann. Ich bin über 120.000 Kilometer im Jahr gefahren. Das strengt eben auch an. Also abgesehen davon, dass solche Auftritte ja auch Kraft kosten. Und diese Begleiterscheinungen, da wusste ich einfach dann mit 45, wusste ich schon, dass ich das eben nicht ewig machen kann. Und dann war uns klar, wir müssen da noch ein zweites Bein finden. Und wir hatten in Freiburg immer wieder in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Versuche, Varietés also Varieté-Darbietungen zu machen. Und das hat uns alles nicht gefallen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt mal den Freiburgern zeigen, wie ein gutes Varieté aussieht. Wenn ich heute mein erstes Programm sehe, dann ist es mir bei Weitem nicht gelungen. Aber man lernt ja dazu.
Ja. Wie ist es, wenn man so Filme anguckt und so weiter, wo es immer um Zirkus und Schausteller und so geht, da ist es immer, da kriegt man immer so ein bisschen vermittelt, also die Filme vermitteln das, dass das so ein ganz eigenes Völkchen ist und von außen darf da nichts reinkommen, die sind alle so wirklich so, die klüngeln so. Wie habt ihr das erlebt? War das auch so und ist das dann auch der Vorteil, dass ihr da schon drin wart?
Also mittlerweile muss man sagen, ist das schon alles verwischt. Es war früher so, dass einer nur, der aus dem Zirkus kam, Zirkus machen durfte. So war die Meinung der Zirkusleute. Ja. Also kein anderer war berechtigt. Und wenn dann so irgendeiner kam, der irgendwas anders gemacht hat, dann hat er angefangen, Zirkus zu machen. Das waren Aussätziger. Ja. Mittlerweile sind die besten Zirkusse eigentlich von Leuten, die nicht aus dem Zirkus kommen. Die einfach andere Ideen mit reinbringen, einen anderen Schmiss, ein anderes Timing. Ja, und die traditionellen Zirkusse sind eigentlich heute nicht mehr gefragt.
Also man darf da zum Beispiel erwähnen Cirque du Soleil, ganz große Produktion, dann Flick Flack, dann Roncalli. Die haben ja das geschafft, eine andere Richtung einzuschlagen und einen modernen Zirkus zu kreieren. Und ich denke auch, dass das die Zukunft ist. Also dieser traditionelle Zirkus mit den Tieren, die im Kreis laufen oder auch die Großtiere, das ist ja sowieso stark in der Diskussion und wird abgebaut. Ich denke, ein moderner Zirkus, der viel Schmiss hat, der viel Temperament zeigt, viel Abwechslung, keine Nummer länger als 6 Minuten, der wird sich eher durchsetzen als so ein traditioneller Zirkus, der nicht mit der Zeit mitgeht.
Wir haben ja auch in Freiburg ein besonders anspruchsvolles Publikum. Ich weiß es nicht, es liegt wahrscheinlich an der Zusammensetzung der Bevölkerung. Also ich dürfte in Freiburg nicht so ein Programm zeigen, wie Offenburg zeigt. Ja, das ist ginge nicht, die würden mich ja lynchen. Es ist halt so. Aber ich bin Freiburger, sie ist ja auch Freiburger. Wir standen beide aus Saviere und wir sind selber ja groß geworden hier und wissen schon, wie die Badener und jetzt auch die Zugezogenen ticken und machen für die natürlich einen Zirkus. Das ist schon ein Weg. Wenn man sowas anfängt, den Fehler habe ich auch gemacht. Ich dachte, ich muss das Rad neu erfinden, jetzt mal was ganz Neues zu machen. Und das hat halt 2 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, so geht's nicht. Und dann haben wir uns langsam dem Publikum angenähert und rausgefunden, was die Leute möchten. Es ist eine besondere Zeit, die Weihnachtszeit. Es ist eine Familienzeit. Die kommen zu 12, zu 14. Ja, die Großeltern laden oft ein, ja. Und dann hat man wirklich alles drin, vom Kleinkind bis zum 80-Jährigen, aber eben auch der 18-Jährige, der 17-Jährige ist dabei und man muss für alle was bieten.
Was würdet ihr denn sagen, was so eure Spezialität ist, was so euren Zirkus von allen anderen abhebt oder speziell für die Region macht?
Also ich habe ganz sicher hochwertige Darbietungen. Wir haben keine Füllnummern. Ich gebe auch wirklich viel Geld aus für das Programm. Wir zahlen sehr gut, also überdurchschnittlich, wenn man das mit anderen Zirkussen vergleicht. Und haben deshalb eben auch wirklich Weltklasse-Künstler. Und das ist mir sehr viel wert, weil ich dem Publikum wirklich was bieten möchte für das Geld, das bezahlt. Und wir haben auch eine Theke, die bezahlbare Preise hat, weil ich sage, wenn ich einen guten Preis mache, dann trinken die halt auch 2 Gläser Sekt und sonst trinken sie nur eines. Letztlich führt der Weg dahin, dass man letztlich doch mehr Umsatz macht. Und die Leute sind auch zufriedener.
Und man muss halt auch sagen, dass bei uns diese persönliche Beziehung zum Publikum sehr wichtig ist. Deswegen mache ich immer eine Begrüßung. Wir sind beide im Foyerzelt. Wir verkaufen hier persönlich Tickets per Telefon. Beratung und gerade die Elternleute, die nicht im Internet bestellen können, wollen oder mit dem Bezahlen Probleme haben, die bekommen die Tickets mit Rechnung zugeschickt und wir beraten die am Telefon. Und es kommen oft Menschen auf uns zu, die dann sagen, guten Tag, Frau Mack, wie schön, dass ich Sie sehe, und dann kommt irgendein Thema. Und ich kenne die Gäste gar nicht, ja. Aber die hängen sich so ein bisschen auch an uns und wollen den Kontakt haben zum Teil.
Ja, es ist sicher
auch. Und es ist die Präsenz, die wichtig ist, die persönliche Präsenz.
Ja, es ist sicher auch ein Geheimnis, dass die Leute zu uns kommen und nicht nur in den Weihnachtszirkus gehen. Das ist ja auch beim Europapark so, ja. Also die erfolgreichen Unternehmen sind meistens so gestrickt, dass die Leute eben zum Macher gehen, weil sie wissen, der bietet mir was, ja. Und wenn das Gebotene da noch stimmt, kommen sie auch wieder.
Und wie lange macht ihr das jetzt schon so in der Form?
Ja, also jetzt würde ich sagen, in der Form seit 17 Jahren, also vor 20 Jahren haben wir angefangen, haben auch unsere Kinderschuhe durchlaufen müssen. Aber mittlerweile haben wir so die Mischung, es ist wichtig, ne? Ein Programm muss aufgebaut sein, es muss eine Sensation drin sein, es muss was total Poetisches drin sein, was ganz Ruhiges, was ganz Schrilles, von allem etwas, die Mischung muss stimmen.
Wenn ihr das jetzt seit 20 Jahren macht, dann habt ihr bestimmt viel Erfahrung gesammelt, und darum geht's ja in dem Podcast, nämlich um eure Erfahrung, verpackt in Weisheiten. Kommen wir mal zur ersten Weisheit, was habt ihr da mitgebracht?
Also jeder Mensch sucht Glück, und ich finde mein Glück darin, dass ich Menschen glücklich machen darf. Es galt schon vorher durch meinen Beruf als Bühnenmensch. Für mich ist es das Schönste, wenn dann so eine ganze Familie kommt und dann kommen sie rein, die Alten laufen vor und dann kommt hinten dran irgend so ein 14-, 15-Jähriger, den man ansieht, dass er eigentlich hier gar nicht hin wollte. Und ich schaue mir die Leute auch an, wenn sie rausgehen, und wenn die dann rauskommen und fröhlich sind und lachen, das ist für mich das größte Glück.
Und ist es dann auch so ein, ja, also man macht das ja 20 Jahre, und habt ihr da für euch irgendwie gemerkt, dass dieses Glück sich vervielfältigt hat dadurch?
Also die Grundzufriedenheit, würde ich sagen, meine Grundzufriedenheit ist sehr stabil. Ja, also ich glaube schon, dass eben über Jahre sowas Gewachsenes einem sehr zufrieden macht. Ja, es ist immer so, dass wenn die Leute immer klatschen und immer euphorisch sind, hört man es bald gar nicht mehr. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ja, und wenn dann einer mal was Negatives sagt, das vergisst man nicht über Jahre. Aber dass die Leute sonst immer begeistert sind, das ist mal einfach gewohnt und nimmt es dann so mit. Ich bin eben immer auch dankbar, wenn die Leute glücklich rausgehen.
Und es ist aber schon so, dass dieses Glück eben, also wenn ihr macht eine Show und dann ist alles super, ihr seid glücklich, weil ihr die Menschen glücklich gemacht habt, und dann kommt eben jemand anderes und bringt irgendeinen negativen Kommentar oder so, ist es dann schon so, dass ihr durch dieses Glück, was ihr ja dadurch erlebt, schon auch diesen negativen Kommentar besser verarbeiten könnt?
Ja, also ich meine, es ist so, wir haben 50.000 Zuschauer gehabt letztes Jahr, und wir hatten 3 oder 4 böse Briefe, und das muss man halt einfach auch in der Relation sehen. Und ich denke dann oftmals auch, dass es gar nicht so gegen uns ging. Der oder die hatte halt einfach einen schlechten Tag oder hat jetzt halt immer Luft ablassen müssen. Man darf es nicht so persönlich nehmen. Und aber andererseits, es gibt auch Kritik, die einen weiterbringt. Also jede Kritik ist gut. Ich finde es immer gut, wenn jemand sagt, ich würde das so machen, ich will das so machen. Ich prüfe das dann auch und überlege mir, weshalb ich es dann doch anders mache. Aber ich kann es dann begründen. Ja, wird oftmals gesagt, das hört man in letzter Zeit oft, dass die modernen Künstler halt alle so in Schwarz arbeiten. Also die wollen so Kostüme, die bunt sind und viel Glitzer, und das hat ja auch was, ja. Aber das ist so ein Trend, die Jugendartisten, die wollen alle so dieses total Reduzierte, dass die Leistung total im Mittelpunkt steht, also diese ganzen Körpernummern, ja. Und ja, ich verstehe das schon, dass die Leute sagen, ich, das ist mir einfach zu düster. Und ich achte jetzt auch mehr darauf, dass man jetzt nicht gerade drei düstere Nummern hintereinander bringt, sondern dass es mal eine Nummer dazwischen ist, um einfach mal was ganz anderes dazwischen wieder zu zeigen. Aber nicht, dass dann so ein Programm dann nur aus solchen Darbietungen besteht. Ne?
Und wenn ihr jetzt sagt, ihr gebt gerne Glück weiter oder vermittelt Glück, um selber glücklich zu sein, könnt ihr das auch außerhalb des Zirkuses anwenden?
Ja, sicher.
Auf jeden Fall.
Also ich gebe gern. Und ich habe gelernt, dass man immer etwas zurückbekommt. Aber deshalb gebe ich nicht. Aber das Geben ist, macht froh, macht eben auch gute Laune. Ja.
Ja, kann ich auch sagen. Also im privaten Umfeld ist es auch so, dass ich versuche, ein gutes Einvernehmen mit den Menschen zu haben. Ich bin auch gewachsen durch unsere Arbeit und bin gelassener und kann besser auf die Menschen zugehen und kann sie besser mitnehmen. Und da merke ich, wenn ich Menschen anspreche, sei es, dass jemand einen Hund dabei hat oder einen schönen Garten oder ein schönes Auto besitzt oder Fahrrad und ich dann darauf eingehe, dass ich merke, dass die Menschen sich richtig freuen, wenn man was Positives sagt, wenn man sie mitnimmt und aufnimmt und wahrnimmt. Und das gilt für unser ganzes Leben eigentlich, nicht nur für den Zirkus.
Sehr schön. Also Glück durch glücklich machen. Sehr schön. Was ist denn die zweite Weisheit?
Die zweite Weisheit ist, wie schaffe ich es, eine tolle Atmosphäre bei so einer Veranstaltung hinzubringen? Und das liegt an der Wertschätzung der Mitarbeiter. Ich bin natürlich selber jetzt jahrelang, habe ich mich in Garderoben aufgehalten und ich weiß eben, wie es da hinten zugehen muss. Wir haben eine geschlossene Garderobenanlage, Container, da zieht's nicht, da windet's nicht, die Artisten müssen nicht durch den Regen ins Zelt, das ist alles eine geschlossene Anlage. Sie haben große Container, jeder hat da alles drin, was er braucht, mit Dusche und Bad und Aufenthaltsraum. Also da achte ich sehr darauf, dass die sich wirklich gut wohlfühlen. Und sie haben auch alle gute Apartments, also das ist auch ganz wichtig. Die Unterbringung muss einfach stimmen. Und je besser die Stimmung hinter der Bühne, je besser ist sie auf der Bühne. Und wenn Sie sehen, das ist ein super Programm gewesen, können Sie davon ausgehen, dass es eben einfach auch hinter der Bühne an der Peripherie einfach toll zugeht. Ne? Und es gilt aber auch für alle anderen Mitarbeiter. Ja. Das ist von der Toilettenfrau bis zum Thekenpersonal, Kassenfrauen. Wir haben ja viele unterschiedliche Leute da in unterschiedlichsten Aufgaben. Es ist ganz wichtig, dass jeder sieht, dass man seine Arbeit schätzt. Ja, und das ist genau das Gleiche. Auch hier bekommt man das immer positiv zurück.
Und ist das auch so ein Thema? Du hast es jetzt vorhin gesagt, dass du, wenn du jemanden ansprichst und sagst, schöner Garten und so weiter, das ist ja auch eine gewisse Wertschätzung von, in dem Fall vom Garten, von der Gartenarbeit. Ist das auch was euch euer Leben so prägt, dass ihr generell auch im Privaten einfach mehr wertschätzt?
Ja, das haben wir über die Jahre gelernt. Wir haben natürlich sehr viel gearbeitet, waren sehr viel unterwegs, waren immer sehr angespannt, weil man Termingeschäfte hatte. Man musste nach Hannover fahren, von Hannover nach Zürich. Am nächsten Tag war man wieder in Hamburg. Und dadurch ist das Leben, das private Leben, so an uns ein bisschen vorbeigerauscht. Wir konnten auch nie irgendwelche Geburtstage oder Hochzeiten besuchen, weil wir ja immer unterwegs waren am Wochenende für die Firmen oder auch im Kinderzaubertheaterbereich. Wir haben auch ein Kindertheater gegründet und waren viel an Grundschulen und Kindergärten tätig. Und diese Wertschätzung für andere, die haben wir erst richtig ausprägen können, als bei uns die ganze Geschichte ein bisschen ruhiger wurde. Natürlich ist man immer positiv auf die Menschen zugegangen, aber es war oft hektisch, es war oft so angespannt hinter der Bühne. dieser ganze Zeitdruck, dann der Anspruch des Kunden, dann die Umstände, die Bühne nicht gerichtet, kein gescheites Licht und so weiter. Da kann man, also wir beide konnten da nicht so gelassen bleiben und auf die Menschen so zugehen, wie wir es jetzt können. Und ich muss auch sagen, je älter wir werden, desto mehr wertschätzen wir auch das, was wir erschaffen haben. Jetzt das Haus, der Garten, die liebe kleine Familie durch unseren Sohn Florian, dann Freunde, die eigentlich näher rutschen jetzt noch, wo wir auch mehr zu Hause sind und auch eher mal hier ein Fest ausrichten können. Da sind wir sehr dankbar, dass wir da die Zeit haben, das auch auszuprägen. Wenn jemand nur kämpft um die Existenz, kann er nicht wirklich das Auge für jeden oder für viele aufhaben und die Achtsamkeit auch für Natur oder Tiere, das fällt alles irgendwie hinten runter. Und da sind wir sehr froh, dass das jetzt anders ist, ja.
Wir haben auch Riesenglück mit unserer Familie. Also wir haben einen Sohn, der hat eine Artistin geheiratet, eine aus Shanghai. Und sie hat bei uns gearbeitet, haben sie sich kennengelernt. Und die machen jetzt beide, also der Sohn ist im Beruf, aber er nimmt immer Urlaub während dem Zirkus. Und die beiden sind da voll dabei, sind voll integriert und schaffen also wirklich toll mit. Es ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit denen und es ist halt auch eine tolle Familie. Ja. Und zwei Enkel, die kommen jetzt langsam in die Arbeitsphase.
Mit 5 und 9 Kinderarbeit.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt das mit dem Alter erst gelernt, dieses Wertschätzen. Wie habt ihr das denn gelernt? Also ist das sowas, was einfach dadurch entstanden ist, dass ihr jetzt merkt, dass ihr eben nicht mehr diesen dauernden Stress habt? Oder ist es auch was, wo ihr irgendwie bewusst wurdet, weil andere euch gewertschätzt haben? Oder wie ist das, wie hat sich das entwickelt, dass ihr merkt, dass ihr einfach mehr wertschätzt und dadurch auch einfach mehr, ja, glücklicher seid?
Das wächst mit der Zeit. Das ist halt so ein stilles Wachsen. Ich würde sagen, von der Tendenz her hatte ich das immer in mir. Aber das ist jetzt sicher so in den letzten Jahren bewusster geworden. Ich hatte natürlich früher auch jetzt nicht mit so vielen Menschen zu tun. Also wir waren ja zu zweit und als der Florian auf der Welt war, war ich viel alleine unterwegs. Aber ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass wenn ich jemand schätze, dass es auf mich auch wieder zurückkommt, ne? Ja, und dann jetzt halt mit den ganzen Mitarbeitern hat man natürlich das auch ein bisschen lernen müssen. Aber letztlich glaube ich, dass das der richtige Weg ist, ja.
Und ich habe in einer Lebenskrise habe ich mir zur Aufgabe gemacht, mehr mich den Lebewesen generell zuzuwenden und achtsamer zu sein und freundlicher zu sein. Und das trainiere ich einfach jeden Tag. Das kommt nicht von allein, sondern da muss schon auch ein Bewusstsein da sein. Und wenn ich mich über jemanden ärgere, dann trete ich einen Schritt zurück, überleg nochmal und dann sehe ich auch die positiven Dinge, die das bewirken kann. Und dann kann ich entsprechend eben auch daran wachsen, ja. Also das, was an Kritik oder an Feindseligkeiten auf mich zukommt, das versuche ich dann auch zu erklären und mich hinzustellen und zu sagen, schau, da kannst du doch noch was draus lernen, auf jeden Fall. Und manchmal gehe ich dann wieder auf denjenigen zu und spreche das nochmal an, weil so das spontane, clever reagieren liegt mir nicht so.
Also es ist quasi auch eine Wertschätzung von Kritik.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn Sie, also ich prüfe die Kritik immer, ob sie gut gemeint ist. Es gibt Kritiken, die muss man einfach wegstecken. Das ist halt aus einer Laune raus, vielleicht aus einer schlechten Laune raus, hat vielleicht ganz andere Gründe. Aber ist nur durch Kritik hoch kam ich so weit, wie ich heute bin.
Sehr schön. Jetzt haben wir das Glück, die Wertschätzung. Was ist Weisheit 3?
Herausforderungen sollte man immer annehmen. Man kommt besser weiter. das ganze Leben ist ein Lernen. Und bei mir war das immer so, dass ich Aufgaben bekam, ein Agent hat angerufen, du, ich habe da 40 Piloten, die sprechen nur Englisch, mach's. Und da habe ich mein Programm auf Englisch gemacht. Hatte zwar überhaupt keinen Wert, weil die konnten schon ihr Fachenglisch, aber die wussten nicht, wie Picasso auf Englisch heißt. Ja, für mich, für Zauberer, war die Sprache dann nachher wenig wert, als ich jetzt genauso gut in Deutsch machen können, denen genauso viel verstanden. Aber ich habe gelernt dadurch und so war es immer. Ich musste auf dem Flughafen die Leute beklauen. Ich habe als Taschendieb gearbeitet. Auch, also in der Show habe ich auch einen Part mit Taschendiebstahl gehabt. Und da musste ich auf dem Flugplatz die Leute beklauen. Ich habe nächtelang vorne geschlafen, weil das geht eigentlich gar nicht. Aber ich habe es gemacht und ich habe wieder draus gelernt. Also da, ich habe nie was gescheut. Ich habe nie gesagt, das mache ich nicht. Ich habe nachher gesagt, vielleicht das mache ich nie mehr. Ja, aber ich habe es gemacht. Ich wollte es wirklich erfahren und wollte wissen, geht's oder geht's nicht. Und ich habe immer daraus gelernt. Und deswegen würde ich jedem sagen, wenn du Möglichkeiten siehst, wenn du Chancen erkennst, wo du hast, bitte nutze sie, mach's. Und wenn's scheitert, das gehört auch dazu. Das ist auch positiv letztlich für dein Leben.
Für mich gilt die Devise, geht nicht, gibt's nicht. Ich bin eigentlich sehr praktisch veranlagt und wenn ich merke, ich komme auf ein Problem irgendwo, das ich irgendwie lösen kann, sei es mit Hammer und Nagel oder sei es, indem ich was abfotografiere, das Ganze an mich selber per E-Mail schicke, dann ausdrucke, verändere, einscanne und dann den Scan dem Kunden schicke, irgendeine Lösung finde ich immer über 10 Ecken. Oder wenn ich ausparken muss, geht nicht, gibt's nicht, es wird so lang rangiert und wenn es 30 Mal sind, aber ich komme aus der Parklücke raus. Das passt vielleicht auch noch zu seiner Devise dazu.
Also diese Herausforderung annehmen ist dann eben auch wirklich im ganzen Leben, nicht nur auf den Zirkus bezogen, sondern egal in welcher Situation, da gibt's eine Herausforderung, ich stelle mich ihr und...
Das waren so konkrete Herausforderungen, die man konkret fassen konnte, wo man einfach gefragt wird, machst du das? Und ich konnte Nein sagen oder Ja, und ich habe immer Ja gesagt. Und ja, war dann manchmal sehr schwierig. Wie gesagt, die Nächte davor habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich es schaffe. Aber letztlich hat es mich eben immer weitergebracht.
Er hat auch mal einen Elefant verschwinden lassen auf der Bühne. Ja. Und das war für ihn auch schwierig, weil er eigentlich vor Tieren einen großen Respekt hat und er musste auf den Elefant drauf und sich dann an einem Trapez festhalten und dann ist der Elefant verschwunden und er hing nur noch am Trapez. Und es war eine große Herausforderung, weil der Elefant mit dem Rüssel immer nach ihm gegriffen hat und er hatte ja sowieso mit Tieren keine Beziehung zu Tieren und das war, aber er hat gesagt, doch, ich mache das und dann hast du irgendwie 30 Mal.
Das war eine Show, die lief im Januar in Böblingen in der Stadthalle und
nachher ging es noch auf Reisen.
30 Mal, ging es noch auf Tournee.
Ja.
Da habe ich dann, also weiß Gott, wie oft diesen Elefant verschwinden lassen. Ich habe ja nichts machen müssen, das haben die anderen gemacht, nicht, aber ich war halt der Präsentator. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wenn man so an einer Stange hängt, mit zwei Händen, das geht nicht lange, dass er da oben bleiben. Also wenn er das nicht gewohnt ist, ich dachte, das gibt's ja nicht. Die haben mich hochgezogen, haben immer geschrien, runter. Das ging da so 4 Meter hoch. Ich habe es 30 Mal geschafft oder noch mehr mit der Tournee auch. Also es hat geklappt.
Würdest du sagen, das war deine größte Herausforderung bisher in deinem Leben?
Nee, das war's nicht. Das war's nicht.
Was war die größte?
Ich glaube, die größte Herausforderung war schon diese Dimension des Zirkus. Team, wo man sich maßlos eigentlich überschätzt hat. Ich habe ja Zirkus von klein auf gekannt, aber es ist halt immer ein Riesenunterschied, ob man es selber macht oder ob man es nur von außen betrachtet und gute Ratschläge gibt. Also die Leute, die haben wir auch zu Genüge, die uns gute Ratschläge geben. Aber der das macht, der hat die volle Verantwortung, der zahlt nachher die Fehler, egal wie, ob er es finanziell zahlt oder anders. Das muss man lernen und das war schon die größte Herausforderung, weil so ein Zirkus Das kann man sich nicht vorstellen. Man hat einen leeren Platz und man muss alles mitbringen. Vom Kaffeelöffel über einen Würfelzucker bis zu den Scheinwerfern, Autos und. Es ist endlos. Und das ist schon eine Herausforderung, da nachher nichts zu vergessen. Wir haben das große Problem immer, dass zwischen Weihnachten und Dreikönig die Geschäfte, da kriegen sie nichts. Die Geschäfte haben zu oder sie haben auf, aber in der Zeit wird nichts nachgeliefert. Also man muss akribisch vorarbeiten, dass nie die Ware ausgeht. Zum Beispiel, ja, das sind so viele Probleme, die so eine Veranstaltung mit sich bringt, wenn man das noch nie gemacht hat. Das muss man lernen.
Also das hat schon viele Nerven gekostet. Und das war sicher für uns beruflich die größte Herausforderung, den Zirkus zu machen, die Zelte aufbauen zu lassen und so zu kontrollieren, dass die auch stabil sind gegen Sturm. Da haben wir leider hintereinander zwei Firmen gehabt, die das nicht ordentlich gemacht haben, mit denen wir uns lang rumgeplagt haben, weil wir keine Alternative hatten, und haben jetzt seit letztem Jahr eine Schweizer Firma, und das bewährt sich wirklich, Schweizer Qualität. Wir sind sehr viel entspannter und gehen viel entspannter in die Geschichte rein. Und haben auch unsere Netzwerkpartner gefunden hier in der Region, auf die wir uns verlassen können. Kurze Wege, viel Vertrauen gegenseitig. Wir sind auch großzügig, was auch Bezahlung angeht. Nein, gibt es eigentlich selten. Und wenn noch was gekauft werden muss oder wenn jemand mal frei haben muss, 1-2 Tage, da ist auch wieder, kommt die Wertschätzung wieder ins Spiel. Und diese Dimension von dem Betrag, den so wir zwei noch nie so bewusst gesehen haben, den uns dann der Steuerberater schriftlich vorgelegt hat, da kann man schon das Kniezittern bekommen, wenn man nur zu zweit ist. Ja, ist ja keine Riesenfirma, die dahinter steht.
Ja. Jetzt haben wir Glück gehabt, wir hatten Herausforderungen, wir hatten Wertschätzung. Ich habe jetzt noch eine Herausforderung an euch, weil 3 Weisheiten waren das ja jetzt. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ihr in der Zeit zurückreisen könntet zu eurem 13-jährigen Ich, also ihr mit 13, was würdet ihr euch selbst sagen?
Ich glaube, ich würde sagen, pass auf, du wirst immer wieder Chancen haben. Nutz die. Was wollen wir alle? Ein schönes Leben, Glück. Und irgendwann ist Schluss. Es geht auch um 13-Jährigen so. Und wenn du dann sagen kannst, ich gehe jetzt zwar nicht gern, aber ich gehe zufrieden, dann hattest du ein schönes Leben.
Und ich würde es wieder so machen, mich so entscheiden, wie ich mich entschieden habe. Ich liebe es, Lehrerin zu sein. Ich habe auch später dann Reitunterricht gegeben. Ich habe hier in der Schule unterrichtet. Ich war in der Kernzeitbetreuung. Ich habe ein grünes Klassenzimmer gegründet für die Grundschule, in dem ich Umweltthemen bearbeite mit den Kindern. Und das ist so diese Schiene, dieses Anleiten. Und das würde ich auf jeden Fall auch wieder so tun. Vielleicht würde ich als Lehrerin in der Schule bleiben, aber für mich war diese Arbeit und ist diese Arbeit immer noch so, dass ich nichts bereue.
Also du würdest sagen, mach so weiter wie bisher und bereue nichts.
Ja.
Sehr schön. Super, das waren jetzt die Worte zum Abschluss. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Weisheiten.
Schön, dass du Zeit hattest.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht mit dir.
Das freut mich, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.
Gern.
Bye. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Das waren die 3 Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf 3seiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.